Ja, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns so ein wunderbares Ziel vor Augen gestellt hast, wo du uns hinführst, zu sein wie du, in der Ewigkeit bei dir zu sein, mit dir zu sein, wie du zu sein. Herr, vielen, vielen Dank dafür. Und lass auch jetzt diesen Gottesdienst und auch diese Worte dazu dienen, dass wir hier auf dem Weg weitergehen. Sprich du zu uns, zu mir und zu uns allen. Leg uns dein Wort in unser Herz als ein Samen, der aufgeht. Amen. Ich lese nochmal die Stelle, die ich letztes Mal schon vorgelesen habe, aus Epheser 4, 11 bis 13. Jesus Christus hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also Jesus Christus in seiner ganzen Fülle, die wir noch gar nicht erfassen können. Aber das ist das, wo Gott uns hinhaben möchte, hinführen möchte. Eine solche Reife. Und was für mich da ganz auffallend ist, er spricht in diesen Versen einmal eben von den Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das sind nicht nur die Festangestellten. Also wir müssen jetzt nicht irgendwo ordiniert sein, um Evangelist zu sein und Hirte zu sein. Auch nicht, um ein Prophet zu sein. Also prophetische Worte dürfen wir alle bekommen und weitergeben. Also es bezieht sich, dass jeder in der Gemeinde dazu ausgerüstet wird und ermutigt wird, all diese Dienste zu tun, damit eben die Gemeinde, die ganze Gemeinde, aufgebaut wird. Und dann werden alle, also jeder Einzelne auch, eben zu dieser Reife kommen. Also es ist eine Abhängigkeit von Gemeinde, Wachstum, inneres Wachstum, Gemeindeaufbau und dass alle dieses Ziel erreichen. Und je mehr jeder Einzelne reif wird, desto mehr wird natürlich auch die ganze Gemeinde wachsen. Also es ist hier so ein Wechselspiel. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir wirklich in die Gemeinde gehen, weil wir selber aufgebaut werden und auch andere mit aufbauen. Also jeder ist aufgerufen, in die Gemeinde das mit einzubringen, was Gott ihm gegeben hat an Gaben. Eben sind jetzt nicht nur die oberen Apostel, Propheten und so weiter. Jeder hat so eine Gabe. Die eine oder die andere oder auch mehrere kann auch sein. Auf jeden Fall, das ist das ganz Große. Jeder ist auf diesem Weg, also jeder Gläubige, ist auf diesem Weg miteinander, damit wir miteinander reif werden, dass wir so werden, eben wie Jesus Christus selber ist. In seiner ganzen Fülle. Also da haben wir noch viel zu tun. Also seine ganze Fülle wirklich ausleben, erleben können. Aber wir sind auf dem Weg dazu. Und das ist gut. Und dann der Paulus eben, an die Epheser hat das erste geschrieben, an die Korinther hat er das andere geschrieben, in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 7, 8, 12 bis 14 und Vers 18. Schon der Dienst für das Gesetz, also das von Berg Sinai, das mit Buchstaben ins Steintafeln eingraviert war und den Tod brachte, weil eben niemand konnte das Gesetz erfüllen. Und Gott sagt ja, wenn ihr das alles tut, dann werdet ihr leben. Und eben das Gesetz war dazu gegeben, damit wir merken, wir packen das nicht. Wir sind zum Tod verurteilt, weil wir nicht so leben können, wie Gott es eigentlich in seiner Heiligkeit, in seiner Vollkommenheit erfordert. Deswegen brachte dieses Gesetz eben den Tod. Also es hat uns den Tod vor Augen geführt. Dass niemand sagen kann, ja, aber ich bin ja gut genug. Wenn wir die Gebote wirklich ernst nehmen, muss jeder sagen, ich bin nicht gut genug. Also es muss man zum Tod bringen. Aber eben selbst dieses Gesetz hatte eine so herrliche Ausstrahlung, die später allerdings wieder verging, dass die Israeliten Mose nicht ins Gesicht sehen konnten. Also das heißt ja, dass er eine Decke aufs Gesicht gelegt hat, wenn er aus dem Heiligtum herauskam. Weil er einfach so gestrahlt hat aus Verherrlichkeit Gottes, dass es nicht zu ertragen war. Obwohl es eben ein Bund war, ein Gesetz war, was den Tod gebracht hat. Aber selbst das war so ergreifend oder so überstark, dass die Menschen es nicht ertragen konnten. Welche Herrlichkeit muss dann der Dienst haben, der vom Heiligen Geist bestimmt ist? Eben, das ist ja der Dienst vom Heiligen Geist. Er führt uns ja mehr und mehr in diese Herrlichkeit hinein. Weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großer Offenheit auf. Wir müssen nicht wie Mose das Gesicht mit einem Tuch bedecken. Aber ihr Sinn, also bezieht sich wieder auf das Volk Israel, ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Also ein Mensch, der nicht Jesus Christus hat, der nicht von Jesus Christus ergriffen ist, der nicht den Heiligen Geist hat, der kann das Testament, das Alte Testament, aber auch das Neue jetzt lesen und lesen und lesen, aber er wird es nicht verstehen können. Also nur in Jesus Christus wird diese Decke weggenommen. Nur in Jesus Christus können wir das verstehen, weil er ist ja die Erfüllung von allem. Und wenn wir Jesus nicht verstehen, dann können wir lesen, so viel wir wollen, aber wir werden nicht den wirklichen Sinn verstehen. Wir können es als Geschichtsbuch nehmen, aber nicht als geistiges Buch, nicht als geistige Nahrung. Dazu braucht es eben Jesus Christus, der uns die Decke wegnimmt, der uns das Erkennen schenkt. Und dann, wir alle aber, und da meint eben die alle in dieser, also an den Epheser geschrieben hat, alle, die von Jesus ergriffen sind, die mit ihm gehen, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also, das ist, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also es wird immer mehr und immer mehr in seine Herrlichkeit gehen. Und das macht Jesus und das macht der Heilige Geist. Also Paulus sagt eigentlich, das ist im Grunde genommen dasselbe. Wie der Herr, Jesus, der Geist. Also wir können nicht genau unterscheiden, was macht Jesus, was macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter jetzt von Jesus. Also wir brauchen da nicht auseinander zu differenzieren. Aber es ist das Werk von Jesus, das Werk vom Heiligen Geist, dass er uns verwandelt. Er ist es, der uns, wenn wir so mit aufgedecktem Angesicht dastehen, der uns eben immer mehr zu dieser Fülle hinführt. Eben aufgedeckt, was heißt das eigentlich? Eben, es muss in Jesus Christus beseitigt werden. Das heißt, ich muss einmal umkehren zu Jesus Christus. Ich muss sagen, ich stehe unter dem Gesetz, ich bin des Todes würdig, aber ich nehme jetzt deine Vergebung an, deine Vergebung, Jesus Christus, am Kreuz von Golgatha, was wir auch nachher nochmal feiern. Und wenn ich mich dann taufen lasse, wie wir es in der Pfingstgeschichte lesen, dann bekomme ich den Heiligen Geist und der Heilige Geist fängt dann an, sein Werk zu tun in mir. Also erstmal muss diese grundsätzliche Decke weggenommen werden, indem ich mich bekehre zu Gott, indem ich mich taufen lasse und dann eben den Heiligen Geist bekomme. Und dann aber eben ist es aufgedeckt, meine ich, ohne Scham. In Mose 2,25 lesen wir, Adam und Eva waren nackt, aber sie schämen sich nicht voreinander. Und ich glaube, das war jetzt nicht nur körperlich gemeint, sondern auch seelisch und geistig. Und Scham, habe ich mal nachgeschaut, wie das erklärt wird, ist ein quälendes Gefühl der Verlegenheit, wenn Versagen oder etwas Unanständiges, Unehrenhaftes, Lächerliches bloßgestellt wird. Und eben, das kann sein, dass es was Körperliches ist oder eben was Seelisches oder vielleicht auch eine Geisteskrankheit. Da schämen wir uns, wenn wir das merken, irgendwo steht bei mir, stimmt da bei mir was nicht. Dann wollen wir das verstecken vor anderen. Wir wollen das nicht zeigen. Aber wenn wir vor Gott mit so einer Scham auftreten, dann haben wir nicht ein aufgedecktes Angesicht. Dann kann der Heilige Geist sein Werk nicht tun. Also das heißt, alles, wofür ich mich schäme, das darf ich oder soll ich zu Gott bringen und sagen, du hast mich gemacht, du hast mich Wunder gemacht, du siehst, wo ich jetzt überall, wo was nicht stimmt, wo ich mich eben schämen muss eigentlich, wenn ich was Blödes angestellt habe. Wenn ich jetzt vielleicht durch die Straßen gehe und eben als Mann eben diese Plakate sehe und dann die Fantasien anfangen zu rollen, das sind Dinge manchmal, die ich nicht jedem erzählen will, aber es sind da, aber ich kann damit zu Gott gehen. Und eben ist es wichtig, dass wir wirklich alle Scham vor Gott ablegen. Sonst können wir, kann der Heilige Geist sein Werk nicht tun, sonst haben wir nicht das Angesicht aufgedeckt. Und es gibt eben nichts, was Gott nicht weiß von uns, was er nicht kennt. Also insofern, keine Sünde, keine Schuld ist zu groß, als dass wir sie wirklich vor Gott bringen können. Also Scham dürfen wir ohne weiteres ablegen. Ohne Furcht, auch das gehört dazu, mit diesem aufgedeckt. Genesis 3, 8 bis 10. Am Abend, als es kühler wurde, hörten Adam und Eva Jahwe Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Jahwe Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe Gott rief dem Menschen: Wo bist du? Der antwortete: Ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Also Scham auf der einen Seite, aber eben auch diese Furcht, Angst. Der Mensch hat sich vor Gott versteckt. Und wenn ich mich vor Gott verstecke, dann kann der Heilige Geist auch nichts wirken. Also wo ich merke, ich habe irgendwo noch Furcht vor Gott, weil ich vielleicht so erzogen worden bin. Gott ist nur zu fürchten. Es gibt ja solche, ja, so eine, wie soll ich sagen, so eine Glaubensrichtung, wo Gott immer nur das Strafende ist, vor dem ich mich fürchten muss, vor dem ich mich Angst haben muss. Wenn da sowas in mir drin ist, dann wird es Zeit, dass ich Gott wirklich als den Liebenden auch sehe. Er ist heilig, aber in Jesus vergibt er alles. Und jede Sünde, die ich vor ihm bekenne, wird vergeben. Außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber sonst wird alles vergeben. Deswegen brauche ich keine Furcht zu haben. Eben Adam und Eva haben gemerkt, sie haben was gemacht, was sie eigentlich trennt von Gott. Aber das war die falsche Reaktion. Die richtige Reaktion wäre gewesen, zu Gott von sich aus hinzugehen und zu sagen: Wir haben dein Gebot übertreten. Was können wir machen? Wie können wir das nochmal in Ordnung bringen? Aber wir wissen das jetzt und wir können jedes Mal, wenn wir so eine Furcht vor Gott aufkommt, können wir uns erinnern, in der Liebe ist keine Angst, ist keine Furcht. Gott liebt uns und wenn wir ihn lieben, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Es hat was mit unserem Gottesbild zu tun, wie wir Gott verstehen, wie wir ihn kennengelernt haben vielleicht, wie er uns vermittelt wurde, besser gesagt, dass wir da wirklich auch diesen Schritt machen von nicht nur zornig, Gott ist natürlich auch zornig, aber für die, die zu ihm kommen als seine Kinder, da hat Jesus den ganzen Zorn auf sich genommen. Müssen wir nicht nochmal tragen. Er trägt die Strafe für uns. Und eben auch ohne Zorn ist es aufgedeckt, weil wenn wir zornig sind, können wir ihn nicht anschauen. Genesis 4, 4 bis 7. Auch Abel brachte Gott eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn: Warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Also eben, wenn wir zornig sind, auf Gott zum Beispiel, weil jetzt wieder uns so was Schlimmes zugemutet hat, weil wieder was schiefgelaufen ist, weil ich so schlimm krank geworden bin, weil mein Ehepartner mich verlassen hat, weil ich in der Schule gemobbt worden bin, weil es in der Arbeitsstelle nur Probleme gibt. Manche Leute werden dann zornig auf Gott. Wie kannst du? Du bist doch mein Vater. Wie kannst du mir das jetzt zumuten? Wie kannst du mich so leiden lassen jetzt? Und wenn ich so einen Zorn habe auf Gott, dann kann ich nicht mit aufgedecktem Angesicht vor ihm sein. Ich darf das vor ihm bringen, ich darf meine Gefühle vor ihm bringen, auf jeden Fall. Aber eben, ich soll nicht dabei sündigen. Ich soll ihm das bringen und sagen, das fällt mir jetzt wirklich schwer, ich darf klagen drüber. Aber Zorn ist ein Fehler am Platz. Also ich darf vor Gott keine Vorhaltung machen, sondern ich kann ihm sagen, ich komme da überhaupt nicht klar und ich brauche jetzt deine Kraft, deine Hilfe, deine Stärke, damit ich weitersehen kann, damit ich jetzt nicht da stecken bleibe. Ich bringe dir auch dieses Gefühl von Ärger, aber ich bringe es zu dir ans Kreuz, Jesus, weil du hast alle meine Gefühle auch schon am Kreuz getragen. Ich möchte nicht stehen bleiben mit diesem Zorn, mit diesem Ärger auf dich. Und das ist ein wichtiger Schritt, dass wir da auch feinfühlig sind, wenn sowas in uns aufkommt, Vorhaltung gegenüber Gott, dann sind wir nicht mehr mit aufgedecktem Angesicht vor ihm. Und dann noch ein Punkt, ohne Trauer, Klage. Klagelieder 2,10, das ist, wo das Volk Israel dann verschleppt worden ist nach Babylon. Die Ältesten von Zion sitzen schweigend auf der Erde. Sie haben sich Staub auf den Kopf gestreut, zogen den Trauersack an Und die Jungfrauen von Jerusalem lassen den Kopf traurig hängen. Eben, das ist ein gutes Bild. Wenn ich traurig bin, lasse ich den Kopf hängen, weil ich will nicht mehr schauen. Aber auch da, wenn ich vor Gott so den Kopf hängen lasse, kann ich ihm auch nicht mehr anschauen. Dann kann er mich nicht mehr klar anschauen. Also die Psalmen sind ja voller Klage. Also wir dürfen auf jeden Fall die Klage vor Gott bringen, aber eben nicht den Kopf hängen lassen, resignieren. Ich kann nicht mehr und ich mag nicht mehr und es ist alles nur so schlimm, sondern mit dieser Klage auch zu Gott kommen. Ihn mit meiner Klage anschauen und mich von ihm wieder trösten lassen, aufbauen lassen. Es kann sein, dass es ein langer Prozess ist. Das sehen wir beim Hiob. Der hat wirklich da lang gebraucht, aber er ist dann angekommen. Durch sein vieles Klagen. Er ist schließlich angekommen. Jetzt habe ich dich gesehen. Vorher habe ich dich nicht wirklich gekannt, aber jetzt erkenne ich dich. Wie gesagt, es kann sein, dass dieser Klageprozess, dass es Zeit braucht, aber es lohnt sich, da mitzugehen, das nicht einfach wegzustecken. Und also das ist für mich ein paar Punkte, was es bedeuten kann, mit aufgedecktem Angesicht auf den Herrn schauen. Und dann eben nochmal, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und dann werden wir eben Jesus kennenlernen, erkennen und lieben. Also je mehr ich mich ihm aussetze, je mehr ich mich vom Heiligen Geist umgestalten lasse, kann ich Jesus kennenlernen, erkennen und lieben lernen. Und das geschieht eben jetzt in der Gemeinde durch eben Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Hirten. Und eben das ist eben nochmal zu sagen, das ist deswegen wichtig, dass wir in die Gemeinde kommen, um uns da helfen zu lassen, um uns anderen zu helfen mit unseren Gaben. Aber es geschieht auch eben dieses, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, geschieht auch in der persönlichen Begegnung. Also es geschieht, wenn wir miteinander Gott loben, Gott preisen, das Wort Gottes hören. Aber es geschieht auch in der persönlichen Begegnung, wenn ich jetzt die Bibel lese und das nicht eben als, einfach nur als Buch lese, sondern Heiliger Geist, was möchtest du mir jetzt sagen? Was spricht mich jetzt hier an? Was ist heute dran in deinem Wort? Und mir dann auch Zeit nehmen, nicht einfach durchlesen, sondern still sein. Was geht mich das jetzt heute an? Was willst du mir jetzt heute sagen? Da sehe ich dann auch Jesus an. Im Gebet natürlich, indem ich mein Herz vor Gott ausschütte und dann eben auch wieder höre, rede, aber auch viel hören im Gebet. Da kann ich die Herrlichkeit anschauen. Da kann ich, ja, da kann er sich mir noch mehr offenbaren. Aber er braucht auch Zeit. So einfach nur im Vorübergehen kann er sich nicht mehr offenbaren. Ich muss mir die Zeit nehmen. Und auf jeden Fall auch im Alltag. Also nicht nur in der stillen Zeit, sondern im Alltag darf ich ihn anschauen immer wieder. So wie es im Kolosser 3,17 heißt, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Also unser Alltag ist auch immer wieder eine Gelegenheit, Gott kennenzulernen, tiefer kennenzulernen, wirklich in den anderen Menschen ihn zu sehen, in Situationen ihn zu erkennen, wie hat er jetzt gehandelt. Und es braucht einfach Aufmerksamkeit, aber die müssen wir uns halt nehmen. Wenn wir durch die Natur gehen, Gott möchte uns so viel in der Natur zeigen, wenn wir eben ihn anschauen dabei, wenn wir sagen, was sehe ich jetzt in der Natur, was sehe ich jetzt da von dir, was höre ich da von dir, was kann ich da wahrnehmen von dir, von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit. Bei der Arbeit, die Arbeit ist am besten, gelingt am besten, wenn ich sie mit ihm tue. Wenn ich ihn auch da immer wieder bitte, komm jetzt mit hier rein und gib dich mir auch hier wieder zu erkennen. Und das ist eine Übung, die wir jeden Tag von neuem tun können. Im Umgang mit unseren Freunden, mit der Familie. Es ist gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, jeden Menschen, der mir begegnet, will mir Gott begegnen. Und jeden Menschen will auch durch mich begegnen. Also auch ich sollte für jeden Menschen sein, wo er Gott kennenlernen kann. Das ist auch wieder beides. Und eben, wenn wir das so mehr und mehr erleben, in der Gemeinde und jeder für sich, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, es dauert Zeit. Es geht nicht heute, okay, ich bin jetzt bekehrt und ich habe jetzt einen Heiligen Geist, jetzt bin ich erfüllt vom Heiligen Geist, vielleicht sogar. jetzt bin ich schon da. Sonst würde immer wieder was Neues kommen und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr, weil die Fülle von Jesus ist so groß, dass wir da in unserem Erdenleben nie da sein, also wirklich ankommen werden. Aber er verspricht uns, es wird immer weiter und weiter. Und wenn wir merken, wir bleiben irgendwo stehen, dann dürfen wir da mal dran gehen. Was hindert mich jetzt wirklich, dass Jesus oder der Heilige Geist noch mehr an mir wirken können, dass ich noch mehr von seiner Herrlichkeit annehme. Und eben das Ziel ist wirklich für jeden Einzelnen von uns, immer mehr so zu werden wie Jesus. Das ist das Maß für uns. Und im 1. Mose 1 heißt es ja schon, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also das heißt, ganz am Anfang war man geschaffen wie Gott, weil das schiefgegangen ist, hat jetzt Gott die ganze Heilsgeschichte sich ausgedacht und von Anfang bis zum Schluss, dann sind wir wieder am Anfang, dann sind wir wieder in seinem Bild. Also diese Jahrtausende von Jahren, Anfang und Ende ist dasselbe zu werden wie Jesus. Und eben das geschieht durch den Geist. Und wie wir eben jetzt auch Apostelgeschichte 2,38, da sagt es ja der Petrus, wenn er umkehrt, wenn er euch taufen lässt, dann bekommt ihr den Heiligen Geist. Der ist es eben. Und der Heilige Geist, wie wir wissen, bringt ja diese Frucht, außer den Gaben die Frucht. Und das ist eben, haben wir schon öfters darüber gesprochen, je mehr die Frucht in mir wächst, die Liebe, die Freude, der Friede, ich hoffe, ihr wisst die anderen auch, je mehr das in mir wächst, desto mehr werden wir auch Jesus gleich, weil das ist das Bild von Jesus. Aber eben das möchte der Heilige Geist in jedem von uns tun. Und Römer 8,28 finde ich da noch ganz wichtig. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und das ist ja oft die Herausforderung in unserem Alltag, dass Dinge da sind, die uns schwerfallen, die uns Mühe machen. Sei es jetzt Krankheit, sei es ein Schmerz, sei es eine innere oder äußere Verletzung, was auch immer, wo es da Widerstände gibt. Aber wir sollen uns immer wieder daran erinnern, all das soll uns zum Guten dienen, sprich, all das soll uns dienen, mehr verherrlicht zu werden, mehr wie Jesus zu werden. Jede Krise in unserem Leben ist eine Chance, mehr wie Jesus zu werden. In jeder Krankheit, in jeder Schwierigkeit, in jedem Leid möchte Jesus uns weiterführen, sich ähnlicher machen. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt in solchen Nöten sind, können wirklich schwere Nöte sein, dann ist es ganz wichtig, dass wir das sagen, gut, das ist jetzt so und ich möchte jetzt wirklich, dass das wahr wird. Ich möchte jetzt lernen draus, was möchtest du jetzt in mir wirken? Was möchtest du mir jetzt zeigen? Wo möchtest du meinen Glauben stärken? Mein Vertrauen auf dich? Wo möchtest du meine Liebe stärken? Also jedes Hindernis, alles, was uns schwerfällt, was uns wirklich Schmerz macht, damit zu Jesus gehen und sagen, du möchtest jetzt auch aus meinem Schmerz was Gutes machen. Der Schmerz ist dazu da, nicht immer, aber jetzt in diesem Fall eben, uns weiterzubringen. Kann natürlich auch ein unberechtigter Schmerz sein, darüber rede ich jetzt nicht, aber oder ein unnötiger Schmerz. Aber wenn Gott uns sowas zumutet, eine Betrübnis nach Gottes Art soll uns weiterführen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das in diesem Thema Reifen einfach auch dazu nehmen. Es gehört Leiden dazu, Schwierigkeiten. Ja, dann können wir uns noch fragen, wie ist denn Jesus, wenn es heißt, wir werden immer mehr in sein Bild verwandelt, wie ist er denn? Jesus sagt zum Beispiel Matthäus 11,29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind zwei Dinge, die mir ganz wichtig sind bei Jesus und wo ich auch mehr und mehr da hinkommen möchte, ich wirklich sanftmütig zu sein und demütig. Und da ist auch der Alltag immer wieder ein gutes Übungsfeld, die Sanftmut zu lernen und die Demut zu lernen. Demut eben zu sagen, ich brauche dich. Und alles kann ich durch dich, mit dir, von meiner Kraft kann ich nichts. Und ja, was ich vielleicht meine, Gutes zu haben, das kommt von dir. Das ist nicht aus mir heraus. Aber du bist in mir die Kraft, du bist in mir die Liebe. Deine Liebe ist in mein Herz ausgegossen. Und die möchte ich demütig empfangen. Ein anderer sehr wichtiger Zug von Jesus, oder Eigenschaft von Jesus, aber der Sanftmut und Demut ist Philipper 2,8. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Also dieser Gehorsam. Und Römer 8,17 heißt es, wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also Jesus hat den Leidensweg gehorsam auf sich genommen und so möchte Gott, dass auch wir unseren Leidensweg, wenn wir eben leiden müssen, auch gehorsam auf uns nehmen, auch wenn es uns in Tod führen sollte. Weil Jesus wusste, das ist für ihn der Weg zum Ziel. Er hat nicht auf das Schlimme am Kreuz geschaut, sondern auf das, was dahinter ist, auf die Freude, die danach auf ihn wartet. Und so auch wir, wenn wir so einen, vielleicht auch einen Todesweg vor uns haben, nicht darauf starren und erstarren, sondern auf das, was dahinter ist. Die Freude, die danach auf uns wartet. Und eben, wir sind einfach mit dazu berufen, wirklich mitzuleiden. Also mit Jesus, aber auch in unserem eigenen Leben. Das Leiden gehört einfach dazu. Aber mit Jesus ist jedes Leiden, soll jedes Leid in Freude verwandelt werden. Habe ich halt gar nichts von den Christen, die sagen, wenn du gläubig bist, dann ist alles in Butter, dann läuft dein Leben rund, dann wirst du keine Probleme haben. Und wenn du Probleme hast, dann stimmt was nicht in deinem Glauben nicht. Ist für mich eine Irrlehre. Wir sind mit dazu berufen, mitzuleiden mit Jesus, aber das verwandeln zu lassen. Wir dürfen natürlich, wenn wir krank sind, dürfen wir Hilfe suchen, auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles, was jetzt da kommt, nur sagen müssen, ja, okay, ich armer, ich muss ja jetzt durch. Da müssen wir schon unterscheiden, wo möchte Gott mir weiterhelfen, indem er mir Heilung schenkt, dann darf ich darum bitten oder für mich beten lassen. Aber wo jetzt wieder Paulus dreimal gebetet hat, hat ihm Gott gesagt, lass dir in meiner Gnade genügen, brauchst nicht mehr weiter zu beten. Aber es gibt natürlich auch viele Fälle, wo wir beten dürfen oder für uns beten lassen können und wo dann die Tür wieder aufgeht. Aber es gibt einfach Leiden, die Gott uns mit auferlegt, körperlich, seelisch, geistig. Aber er möchte uns damit nicht entmutigen, sondern er möchte uns damit weiterführen. Eben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die Herrlichkeit bei Jesus ging auch durch tiefes Leiden, bei uns zum Glück nicht so schweres, aber kann auch dazugehören. Und dann ganz wichtig, bei Jesus ohne Sünde, Hebräer 4,15, Jesus Christus ist in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden, doch ohne Sünde. Und eben der Heilige Geist möchte uns auch da immer weiter dazu bringen, dass wir auch da Jesus immer ähnlicher werden, dass auch wir immer mehr von unseren Sünden ablegen können, von unseren versteckten Sünden oder von unseren offenen Sünden. Wir dürfen immer mehr, je mehr wir in sein Bild verwandelt werden, dürfen wir das zurücklegen. Und ich bete immer wieder, wenn Johannes der Täufer hat ja gesagt, der Jesus, der da kommt, der tauft euch im Feuer und im Geist. Und das ist für mich auch ein Gebet. Jesus möchte mich im Feuer taufen, weil das Feuer verbrennt, das, was nicht zu ihm gehört. Und das soll er wirklich in meinem Leben tun. Und immer wenn ich jetzt sowas merke, vom Gedanken her oder von Gefühlen her, wo ich merke, das ist überhaupt nicht passend, da bitte ich ihn, verbrenn das wieder in mir. Ich bring's zu dir, verbrenn das bitte in mir. Ich will das einfach nicht mehr. Und ich sträube mich, das weiter zuzulassen. Das gehört nicht zu mir, das gehört zum alten Menschen und das soll weg sein. Aber eben, wir werden es natürlich nicht immer ganz schaffen, das wissen wir, aber wir dürfen mehr und mehr dahin kommen. Und wenn wir sündigen, wissen wir auf dem ersten Johannesbrief, wenn wir aber sündigen, dann dürfen wir das bekennen und dann wird Gott uns, oder Jesus uns reinigen durch sein Blut. Also wir müssen da nicht liegen bleiben, wir dürfen aufstehen. Und eben nochmal Johannes 3,2, das große Ziel, schreibt der Johannes, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also das ist das große Ziel und das hat Gott vor Augen. Und Jesus ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Wenn wir mit ihm gehen, dann wird er das auch vollenden. Dann wird der Heilige Geist es in uns bewirken, in unserem irdischen Leben mehr und mehr. Und ganz zum Schluss dann bei der Auferstehung, da werden wir dann in einem Nu, heißt es, 1. Korinther 15, in einem Nu werden wir dann verwandelt werden. Also wird alles andere, was wir jetzt hier noch an uns rumtragen, abfallen und wir werden einen neuen, verherrlichten Leib bekommen. Und da dürfen wir drauf zugehen. Und ja, sind wir einen Moment still, würde ich sagen, und fragen auch Jesus, wo ist Jesus, was du mir jetzt zeigen möchtest, wo möchtest du, Heiliger Geist, an mir jetzt gerade noch weiter arbeiten, wo möchtest du mich noch weiter umgestalten, was kann ich dafür tun? Zeig mir das bitte. Ja, du heiliger Gott, ich danke dir, dass du uns in deinem Bild geschaffen hast. Und auch wenn es in unserem jetzigen Leben so wenig sichtbar ist, aber wir dürfen wissen, dass du uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelst und dass wir in der Ewigkeit dann wirklich sein dürfen wie du wieder, wie ganz am Anfang. Ja, und ich danke dir, Herr Jesus, dass du diesen Weg dafür freigemacht hast. Du bist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Und du hast am Kreuz alles dafür bereit gemacht. Danke dir, Jesus, dass du gehorsam bis zum Tod am Kreuz warst. Dass du alle unsere Schuld, alle unsere Sünde, alle unsere Krankheit am Kreuz getragen hast. Und ich danke dir, dass wir im Herrenmahl, im Abendmahl uns das wieder ganz neu vergegenwärtigen können. Du hast dein Leib brechen lassen, damit ja, du die Schuld für uns trägst, die Strafe trägst. Du bist für uns zum Fluch geworden, damit wir frei sind. Das dürfen wir ja, bestätigen und feiern, wenn wir das Brot brechen. Und du hast mit uns einen neuen Bund geschlossen. Und der Kelch des neuen Bundes. Wenn wir zu dir kommen, wenn wir unser Leben dir geben, dann schließt du den Bund mit uns, dass wir dir gehören, dass du uns neu gemacht hast und dass du uns an das herrliche Ziel bringst. Herr Jesus, wenn wir den Wein trinken, dann trinken wir diesen Kelch des Bundes. Amen.